Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir feiern heute Pfingsten, aber was feiern wir da eigentlich? Eine Umfrage hat gezeigt, für 47% der Befragten hatte Pfingsten keine religiöse Bedeutung. 27% nutzen den Tag für Familienfeste, für Grillfeiern, 13% um zu verreisen, 10% um irgendwelche Märkte zu besuchen und nur für 18% war Pfingsten etwas, was mit Glaube zu tun hat. Ist klar, Weihnachten, Karfreitag, Ostern, da kann man vielleicht sich noch was drunter vorstellen. Das hat irgendwas mit Jesus zu tun. Jesus wird geboren, ja, Jesus stirbt, auch Auferstehung. Irgendwie kann man sich das noch irgendwie vorstellen. Aber jetzt kommt der Heilige Geist. Wer oder was ist das? Was soll man sich da vorstellen? Und auch wenn der Heilige Geist zugegeben schwer zu beschreiben ist, die Erfahrungen, die lassen sich ganz klar irgendwo, ja, die kann man erfahren, diese Wirkungen kann man erfahren. Das ist ganz ähnlich wie beim Strom. Wenn ein Physiker über den Strom spricht und ihn beschreibt, dann kann er entweder von Wellen sprechen oder von Korpuskeln oder Quanten. Es ist gar nicht so leicht, das zu erklären, was Strom ist, aber die Auswirkungen des Stroms, die erfahren wir tagtäglich, wenn wir eine Lampe anschalten, bei Haushaltsgeräten, beim E-Bike, beim E-Auto. Und wer versehentlich irgendwo an ein Kabel fasst, das unter Strom steht, der weiß, wie schmerzhaft diese Wirkung sein kann, bis hin zu gefährlich. 10 Tage war es her, dass der auferstandene Jesus sich von seinen Jüngern in Bethanien verabschiedet hat, dass er in der Himmelfahrt zurückging in die unsichtbare Welt Gottes. Und er hat gesagt, und jetzt wartet ihr hier in Jerusalem, bis diese Kraft aus der Höhe kommt. Und die haben alle gedacht, ja, wie soll das geschehen? Aber als es dann soweit war, als der Pfingsttag da war, als der Heilige Geist kam, da war es überflüssig, drüber zu spekulieren, zu reden, was ist das, wie ist das, sondern sie haben jetzt gemerkt, jetzt ist sie da. Jetzt ist er da, diese Kraft Gottes, der Heilige Geist, diese himmlische Power. Und jetzt wird der Glaube nicht mehr auf Sparflamme sein, sondern jetzt kommt frischer Wind von oben. Die Jünger waren Feuer und Flamme für Jesus. Und das heißt auch für uns, dass Pfingsten wird uns erst dann packen, wenn auch wir diesen Geist Gottes empfangen. Der Heilige Geist, der bewirkt nämlich, dass das, was Jesus getan hat, was Jesus gesagt hat, was er gebracht hat, dass das bei mir in meinem Leben zündet, dass es mich in Bewegung setzt, dass es mein Leben bestimmt. Es geht um dieses großartige Wunder, dass der unbegreifliche Gott sagt, ich nehme Wohnung in deinem Herzen, in deinem Leben. Dass dieser Gottesgeist in uns geboren wird. Und das ist natürlich nicht machbar, nicht verfügbar, aber es ist erfahrbar. Und was bewirkt dieses Wunder? Es bewirkt viererlei. Das erste, der Geist macht Mut. Der Geist macht Mut. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Aber Leute, das war der Mann, der noch kurz vorher selbst gegenüber einer Magd gesagt hat, ich habe nichts mit dem Jesus zu tun. Ich kenne den nicht, ich habe nie was mit ihm zu tun gehabt, ihr täuscht euch. Der wirklich kein Sterbenswörtchen ist über seinen Mund gekommen über Jesus. Und jetzt steht dieser Mann da und spricht von Jesus vor der versammelten Mannschaft. Und das heißt, da steht nicht mehr dieser feige Petrus, nicht mehr der verängstigte Petrus am Pfingsten, sondern da steht auf einmal einer, der Mut hat und der sagt zu den Leuten, und das waren ja die Leute, da hat er gesagt, ihr habt Jesus gekreuzigt. Und diesen, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn, zum Christus gemacht. Und da kann man sich ja fragen, was für einen Mut hat er sich da angetrunken? Dass er den Leuten sowas ins Gesicht sagt. Das ist in den Gefahren. Und so war es ja auch. Manche haben gesagt, die haben da zu viel gebechert und dann kommt die Klarstellung. Nein, das ist nicht Trunkenheit. Das ist auch nicht irgendein Kraftakt, nicht irgendein Heldenmut, sondern das ist nur die Wirkung des Heiligen Geistes, der aus einem schwachen, aus einem ängstlichen, aus einem furchtsamen, fehlerhaften Menschen einen Menschen macht, der mutig den Mund aufmacht für Jesus. Der Geist macht Mut. Und so war es auch bei Johannes Ziegenbalg. Johannes Ziegenbalg hat ab 1703 bei August Hermann Francke in Halle Theologie studiert und er wurde dann 2 Jahre später an die Mission berufen. Aber damals gehörte für einen Missionar zur Ausbildung, weil die ja dann mit Segelschiffen da verreisen mussten, gehörte zur Ausbildung, dass die auch so Grundkenntnisse als Seemann sich aneignen mussten. Und da kam der sozusagen so auf so ein Segelschulschiff und musste da die Grundkenntnisse lernen. Und das war aber eine Katastrophe. Denn das Abschlusszeugnis hat gelautet, der Mann ist schwach an Leib und Seele. Und als sein Vater das Zeugnis gelesen hat, da hat er gesagt, Johannes, du bist ein Esel und du bleibst ein Esel. Du bist ein Esel, du bleibst ein Esel. Und dieser Esel, der ist später zu den Tamilen gereist. Und er hat dort die erste Grammatik verfasst und wurde dort ein erfolgreicher Missionar, ein ganz großer Zeuge für Jesus. Der, wo die anderen sagen, schwach an Leib und Seele und du bist ein Esel, du bringst nichts auf die Reihe. Und dieser Mensch wird von Jesus, wird vom Heiligen Geist gebraucht, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Und das geschieht immer wieder, dass der Heilige Geist Menschen befähigt, das zu bekennen, zu sagen anderen gegenüber, Jesus ist meine Hoffnung, Jesus ist der Retter, er ist der Auferstandene. Und deswegen könnte man auch sagen, Pfingsten ist die Bekanntmachung von Ostern, die Veröffentlichung der großen Taten Gottes von Karfreitag und Ostern. Und das ist doch das, was bis heute passiert, auch bei uns, dass dieser Geist Menschen ermutigt, die eigentlich lieber den Mund halten würden. Der Vater, der sagt, ich traue mich nicht mehr, das Tischgebet zu sprechen, weil die pubertierenden Kinder das peinlich finden. Die Frau, die sagt, ich traue mich gar nicht mehr, in den Frauenkreis zu gehen, jedes Mal die Kommentare von meinem Mann. Der Jugendliche, der sagt, ich traue mich gar nicht mehr, irgendjemand einzuladen zum Jugendgottesdienst, die halten das doch alle für langweilig. Der Büroangestellte, der resigniert, weil er sagt, die machen sich alle nur lustig über Gott und über Glaube und Kirche. Aber dieser Heilige Geist, der nimmt den Maulkorb ab, der löst die Zunge. Und alle sind ja darauf angewiesen, dass sie diese Botschaft hören. Die Nachbarschaft, die Familie, die Schule, die Behörden, die Öffentlichkeit, dass das ausgesprochen wird. Das ist die erste Wirkung des Geistes. Der Geist macht Mut. Und die zweite Wirkung, der Geist macht betroffen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und diese Leute, die da in Jerusalem waren, das waren ja religiöse Leute, die meisten zumindest, die hatten gewiss schon viele Predigten gehört. Lehrhafte Predigten, unterhaltsame Predigten, intellektuelle, volksnahe, liberale, konservative. Und Predigthörer sind ja bislang Leiden gewöhnt. Manche sind unter der Kanzel fast zum Märtyrer geworden. Da ging einmal das Wort auf der einen Seite rein und dann ging es zum anderen Ohr wieder raus. Einmal ging es vielleicht auch durch den Kopf, vielleicht sogar unter die Haut. Man hat sich angeregt, angesprochen gefühlt, aber schon an der Kirchentür sind ganz andere Gedanken wieder da und es ist alles vergessen, was da gesagt wurde. Und diesmal ist es ganz anders. Ganz anders. Das Wort Gottes ging nicht nur ins Ohr. Das Wort Gottes ging nicht nur in den Kopf, es ging nicht nur unter die Haut, sondern es durchbohrte das Herz, heißt es. Das Wort durchbohrte das Herz. Das war ein Volltreffer, ein Blattschuss, kein Streifschuss. Und da ist gestorben vieles. Da ist der Hochmut gestorben wo der Mensch mit Gott umgeht, als sei Gott quasi so ein Lakai, so ein Weihnachtsmann, den man herbeizitiert, wenn man ihn braucht. Da ist der Übermut gestorben, wo man sagt, ich pfeife auf Gott und seine Gebote, ich weiß schon selber, was richtig ist. Da ist aber auch der Gleichmut gestorben, der einredet, alle braven Bürger kommen automatisch in den Himmel. Man muss kein jüngstes Gericht fürchten. Und da ist aber auch der Kleinmut gestorben, der einen zittern lässt, wenn nur der Chef zur Tür reinkommt. Alles ist gestorben, was das Herz schwer macht. Und das heißt, der Pfingsttag, der wurde zum Sterbetag des Unglaubens und Kleinglaubens. Und deswegen hat der Goethe sich gewaltig geirrt. Goethe hat ja gesagt, Pfingsten ist so ein liebliches Fest, wo die Natur erwacht. Ja, natürlich freuen wir uns, dass schönes Wetter ist, die Sonne lacht und alles blüht. Aber Pfingsten ist nicht ein liebliches Fest, sondern Pfingsten ist ein bestürzendes Fest, ein erschütterndes Fest. Der Geist kommt kraftvoll in Feuer und in Sturm. Und der wohl größte amerikanische Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts, Charles Finney, der hat einmal in sein Tagebuch geschrieben, wie ihn der Geist erfasst hat. Er hat geschrieben, der Heilige Geist fiel in so gewaltiger Weise auf mich, dass es durch Leib und Seele ging. Er erschien mir, als überflutete mich Welle um Welle eine große Liebe. Anders kann ich das Gefühl nicht beschreiben. Und das ist eine Wirkung des Geistes, wenn man das Wort Gottes hört, und wenn man auf einmal Gänsehaut bekommt. Und wenn man jetzt weiß, jetzt mein Gott mich, jetzt bin ich gerufen. Jetzt ruft er mich, jetzt ruft er nicht links und rechts und hinten und vorne, jetzt bin ich dran. Und jetzt möchte Gott von mir eine Antwort haben. Jetzt will er, dass ich antworte auf seine Ansprache, seinen Aufruf, ihm nachzufolgen. Jetzt bin ich dran. Und deswegen ist auch die Teilnahme am Gottesdienst, egal ob hier, live oder per Livestream, keine harmlose Freizeitbeschäftigung. Denn es kann sein, dass jemand gemütlich zu Hause sitzt, vielleicht sogar einen Kaffee trinkt, den Gottesdienst per Livestream anschaut und auf einmal merkt er, jetzt klopft Gott bei mir an, Jesus in meinem Herzen. Und der Heilige Geist legt seinen Finger auf eine Wunde in meinem Leben. Und dann merke ich, ich muss jetzt antworten, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, ich kann nicht so weitermachen wie bisher. Und vielleicht nach Jahren der Gleichgültigkeit, des Widerstands, der Scham, ist es jetzt dran, dass ich endlich sage, ja, Jesus, komm du in mein Herz, komm in mein Leben, räume du auf, vergib meine Schuld, verändere mich, ich will eine Wohnung sein für dich. Der Heilige Geist, er macht Unruhe. Und das sieht man auch am Dritten, denn der Heilige Geist führt zur Umkehr. Denn die Leute haben dann gefragt, den Petrus und die Apostel gefragt, ihr Männer, liebe Brüder, was müssen wir jetzt tun? Was sollen wir tun? Das heißt, sie haben gemerkt, wir können nicht einfach nur sagen, wir nehmen das zur Kenntnis und wir hören das und wir stimmen dem zu oder wir lehnen es ab, sondern sie haben gemerkt, jetzt muss ich eine Konsequenz ziehen aus dieser Herzgeschichte und überlegen, was muss in meinem Leben anders werden? Was sollen wir tun? Wo muss ich umdenken? Wo muss ich umkehren? Wo muss ich eine Beziehung anders leben? Wo muss ich ein anderes Verhältnis zur Arbeit bekommen? Wo muss ich vielleicht mein Geld anders einteilen? Oder meine Zeit? Oder wo sollte ich mich vielleicht vermehrt in der Gemeinde einsetzen? Oder ganz grundsätzlich ist es nicht endlich an der Zeit, dass ich jetzt endlich mal sage, ja, jetzt will ich einen Punkt machen und jetzt will ich sagen, jetzt von jetzt an will ich ganz zu Jesus gehören und ihm nachfolgen. Und sagen, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz, ich vertraue mich dir an. Ich will nicht so in der Grauzone weitermachen wie bisher, sondern ich will ganz klar sagen, ich gehöre von heute an zu dir. Ich höre deinen Ruf und ich gehe dir nach, ich folge dir nach. Und genau das meint die Antwort des Petrus auf die Frage, was sollen wir tun? Er sagt, tut Buße, kehrt um, denkt um, kehrt um. Euer Leben braucht eine neue Richtung. Ihr könnt nicht so weitermachen wie bisher. Kehrt um, tut Buße und dann lasst euch taufen und eingliedern in den sichtbaren Leib Jesu und die Gemeinde. Und dann wird ja da berichtet, dass sich 3000 Menschen auf die Socken machen und die Gemeinschaft suchen. Und das ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Und deswegen sagen wir ja oft auch, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Und das heißt, einige Verse später von diesen Christen, die da zusammenkommen, heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Sie blieben beständig im Abendmahl und im Gebet. Und deswegen, Livestream-Gottesdienste sind eine tolle Möglichkeit für alte und für kranke Menschen oder in der Urlaubszeit, wenn man keine Kirche in der Nähe findet. Aber der Heilige Geist, er weist uns immer in die Gemeinde, da wo Christen sich leibhaftig versammeln. In der Gemeinde, da spricht er uns die Vergebung der Sünden zu. Wenn wir nachher das Abendmahl feiern und unsere Schuld vor Gott bekennen und einen Zuspruch bekommen, Gott vergibt, Jesus vergibt dir deine Schuld und jetzt komm. In der Gemeinde werden wir getröstet und mitgetragen. In der Gemeinde, da wird die Hoffnung lebendig gehalten auf die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben. Da erleben wir wirklich, was Jesus gesagt hat, wo sich zwei oder drei oder noch mehr versammeln, in meinem Namen bin ich bei ihnen. Das heißt, der Geist führt zur Umkehr. Und das vierte, der Heilige Geist schenkt Verständnis. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als dieses Brausen geschah, kamen sie zusammen und wurden bestürzt, denn jeder hörte sie in der eigenen Sprache reden. Und lass mich das für unsere Orte übersetzen. Es wohnten aber in Öschelbronn und Niefern und im Enzkreis und in Baden-Württemberg und darüber hinaus gottesfürchtige Einwohner, die aber Jesus und damit auch den Vater im Himmel noch nicht kennen. Es wohnen in unseren Dörfern und Städten manche Kirchenmitglieder dem Namen nach, aber die keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Es wohnen in unseren Dörfern und Städten Konfirmierte und Getaufte, die nicht erahnen, was ihnen entgeht ohne Jesus. Und es gibt manche ausgetretene Kirchenmitglieder, die nicht wissen, was sie verlieren. Es gibt manche vagabundierende Christen, die meinen, glauben zu können ohne Gemeinde vor Ort. Und Gott zeigt an Pfingsten, hier bin ich bin da, ich komme dir nahe, ich nehme Wohnung in Männern und Frauen, in Jungen und Alten, ich bin ein Gott für alle Nationen. Und was ihr Jünger sprachlich nicht auf die Reihe kriegt, weil ihr einen unverständlichen Dialekt redet, das kreiere ich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und auch wenn einige Zuhörer gemeint haben, das sei das Lallen von Betrunkenen, es war ganz falsch. Der Petrus, der war kein fordernder Konferenzredner. Der Petrus hat interessanterweise in dieser Pfingstpredigt, er hat auch nicht gesagt, ein vom Heiligen Geist Erfüllter, der muss jetzt in Zungen reden. Da ist kein Gefühlsausbruch, keine Massenpsychose, sondern ganz einfach und ganz klar, Jesus Christus. Jesus ist von Gott gesandt, Jesus ist gestorben für eure Sünden, Gott hat ihn auferweckt und er ruft euch in seine Nachfolge zur Umkehr. Ganz einfach, ganz nüchtern. Und die Folge, die Hörer sind fassungslos, weil sie alle in ihrer Muttersprache das hören. Das heißt, die besten Übersetzungsprogramme hätten das nicht so hingekriegt. Das heißt, sie hörten, wie diese Leute von den großen Taten Gottes reden. Und auch heute gebraucht der Heilige Geist uns auch hier, an der Grenze zwischen Baden und Württemberg, uns, wo es mal früher geheißen hat, wir können alles außer Hochdeutsch. Er gebraucht unseren Dialekt, unser Stammeln, unser Herumstaxen, unsere zaghaften Versuche, mit anderen über den Glauben, über Jesus zu reden. Aber wir ahnen ja gar nicht, was der Heilige Geist durch uns bewirken kann. Aus einem Satz in einem Gespräch, aus einer WhatsApp-Nachricht, eine christliche Karte, die wir jemand geben oder ein Erfahrungsbericht. Und deswegen, liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an uns ist es zu sagen und zu beten. Heiliger, gewaltiger, liebevoller Gott, ich bin nicht würdig, dass du zu mir kommst. Aber sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Mir geschehe, wie du willst. Zünde das Feuer des Glaubens neu in mir an und gebrauche mich für deine Pläne, für deine Gemeinde, für dein Reich. Hier bin ich. Und alle Geistbewegten sagen Amen.